dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Hallo und herzlich willkommen allerseits. Da sind wir wieder. Wir, das sind mein geschätzter Kollege Xiao Zhen und ich, mein Name ist Raphael Schulz. Ihr hört Folge 58 des monatlichen Politik-Podcasts mit dem Brennglas. Hier wird Politik näher betrachtet. Doch bevor wir klären, was wir heute näher betrachten wollen, erstmal Servus Xiao. Wie geht's dir und wie war die Woche?
Ja, grüß dich Raffi und grüß euch da draußen, von wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr uns widmet. Und danke der Nachfrage, mir geht's wieder ganz gut. Du hattest es ja schon mitbekommen. Mich hat Corona leider zum zweiten Mal erwischt und ich war vergangene Woche noch etwas angeschlagen.
Ja, aber passend zum Thema bist du quasi angeschlagen
gewesen. Ja, kein so schlechtes Timing, das ist richtig. Ja, nee, aber bin seit Beginn dieser Woche jetzt wieder einigermaßen fit. Das war auch ein relativ milder Verlauf. Aber ja, insgesamt hatte ich eine ziemlich unspektakuläre, aber dafür entspannte Woche. Von daher bleiben noch genügend Reserven für die heutige Aufnahme und die anschließenden Schnittarbeiten.
Na dann, wir zeichnen diese Folge, das sei der Vollständigkeit halber euch zur Info auch mal gesagt, am Samstag, den 12. Juli 2025 auf. Unser gleich folgendes erstes Brennglas-Update ist also noch sehr aktuell, beziehungsweise hat am Freitag eine neue Zuspitzung erfahren, die wir hier natürlich noch berücksichtigen. Um was es geht, bleibt dran. Nach einem zweiten Update werden wir zum Kernthema unserer heutigen Folge kommen, das ihr vielleicht ja schon aus dem Titel erahnen könnt. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister und heutige CDU-CSU-Fraktionschef im Bundestag, Jens Spahn, steht gegenwärtig arg in der Kritik. Hintergrund ist die sogenannte Maskenaffäre, von der ihr vermutlich in den letzten Tagen schon das ein oder andere gehört habt. Vor etwa 5 Jahren, wir standen am Beginn der Corona-Pandemie, prägte Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister den mittlerweile viel zitierten Satz: Wir werden einander noch viel verzeihen müssen. Die Frage, die sich nun im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen rund um die Maskenaffäre wohl einige stellen und im Stillen vielleicht auch der ehemalige Minister sich selbst stellt, ist, sofern etwas dran ist an den Vorwürfen, die ihm gemacht werden, wird man auch Herrn Spahn selbst verzeihen können? Ein Untersuchungsbericht zu den Vorgängen bei Maskenbeschaffungen während der Anfangszeit der Pandemie, der Anfang dieses Jahres von der Sonderermittlerin Margareta Suthoff veröffentlicht worden war, bildet die Basis für die aktuellen Vorwürfe gegen den aktuellen Vorsitzenden der Unionsfraktion. Der Kernvorwurf? Spahn soll als Gesundheitsminister während der Pandemie zu viele Masken für viel zu viel Geld gekauft haben und damit einen Milliardenschaden für SteuerzahlerInnen verursacht haben. Zunächst wurde der Bericht nur mit sehr umfangreichen Schwärzungen veröffentlicht. Mittlerweile liegt er ungeschwärzt vor. Dieser Bericht und die mit ihm in Verbindung stehenden Vorwürfe gegen Jens Spahn bilden also den Anlass für unser heutiges Kernthema. Nach den Brennglas-Updates wollen wir zunächst noch einmal etwas ausführlicher auf das jetzt schon hier Angerissene eingehen und die Hintergründe der Thematik etwas beleuchten und einordnen. Anschließend werden wir auf einige Inhalte des erwähnten Untersuchungsberichtes näher eingehen. Daraus und aus den aktuellen Entwicklungen rund um die Thematik wollen wir sodann versuchen, einige mögliche Konsequenzen für Jens Spahn abzuleiten, ehe wir im Fazit, wie üblich, auch unserer eigenen Haltung und Meinung Raum geben werden. Aber genug der Vorrede, lasst uns loslegen. Und zwar zunächst mit unserem heutigen. Brennglas-Update.
Ja, wir starten mit Update Nummer 1 und schauen auf den Bundestag und einen neuen Eklat, der dort gut 2 Monate nach der holprigen Kanzlerwahl von Friedrich Merz wieder für Fassungslosigkeit sorgte. Eigentlich hatten wir während unserer Vorbereitung damit gerechnet, euch etwas über die Wahl von 3 neuen VerfassungsrichterInnen berichten zu können. Das wird nun leider schwierig, weil die für Freitag geplante Wahl im Bundestag nämlich gar nicht stattfand, sondern voraussichtlich auf September verschoben wird. Die Sitzung am 11. Juli war nämlich die letzte reguläre Sitzung des Bundestags vor der parlamentarischen Sommerpause. Wir sagen aber trotzdem was dazu, weil diese nicht stattgefundene Wahl die ganze Angelegenheit jetzt eben noch brisanter werden lässt, als sie vorher auch schon war. Aber der Reihe nach. Eigentlich sollten am vergangenen Freitag im Bundestag 3 neue RichterInnen für das Bundesverfassungsgericht gewählt werden, weil 2 aus Altersgründen und 1 aus gesundheitlichen Gründen aus dem BVG ausscheiden werden. Am 8. Juli hat der Wahlausschuss des Bundestags auch 3 KandidatInnen für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Mit dabei die beiden RechtsprofessorInnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Kathrin Kaufhold, beide vorgeschlagen von der SPD. Unterstützt von CDU und CSU wurde außerdem Günther Spinner, derzeit Bundesrichter am Arbeitsgericht. Alle 3 konnten sich im Ausschuss die nötige Zweidrittelmehrheit sichern. Auf die Wahl von BundesverfassungsrichterInnen im Allgemeinen werden wir in unserem heutigen Näher erklärt, dass sich somit diesmal ausnahmsweise nicht auf unser Hauptthema bezieht, noch ausführlicher eingehen.
Daher an dieser Stelle nur kurz: Am Bundesverfassungsgericht sitzen insgesamt 16 Richterinnen und Richter. Die eine Hälfte wird vom Bundestag gewählt, die andere vom Bundesrat, ganz nach dem Prinzip der Gewaltenteilung und föderalen Ausgewogenheit. Für die 3 aktuell zu besetzenden Posten ist diesmal der Bundestag am Zug. Damit eine Kandidatin oder ein Kandidat tatsächlich gewählt wird, ist eine recht hohe Hürde zu nehmen. 2 Drittel der abgegebenen Stimmen müssen erreicht werden. Soweit so nachvollziehbar. Selten war die Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht jedoch bereits im Vorfeld politisch so aufgeladen und umstritten wie diesmal. Und das hat folgende Gründe. Bevor es überhaupt zur Wahl im Bundestag kommt, müssen sich die Fraktionen im Wahlausschuss erstmal auf konkrete Vorschläge einigen. Und das klappt eben nur, wenn mehrere Parteien zusammenarbeiten. Dabei gibt es ein informelles, aber gewohnheitsrechtliches Verfahren. Die Reihenfolge, wer wann vorschlagen darf, richtet sich nach der Fraktionsstärke. Linke und AfD blieben dabei bislang außen vor. Diese Praxis soll ein möglichst unabhängiges und kompetentes Gericht gewährleisten. Aktuell war, wie vorhin schon erwähnt, die SPD mit 2 Kandidatinnen dran. Die Union durfte einen Namen ins Spiel bringen. Üblicherweise werden die Vorschläge dann auch von den anderen Ausschussmitgliedern mitgetragen. Und das funktionierte auch rechnerisch. Die Union hat aktuell 5 Sitze im Ausschuss, die SPD 2 und die Grünen 1. Gemeinsam reicht das für eine Mehrheit. Doch diesmal hat die Union das vertraute Verfahren ins Wanken gebracht. Sie stellte die gängige Praxis offen in Frage und drohte damit, einen SPD-Vorschlag durchfallen zu lassen.
Konkret ging es um die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, Rechtsprofessorin an der Universität Potsdam. Sie ist nicht nur juristisch versiert, sondern auch politisch meinungsstark. Und das sorgt für Gesprächsstoff. Während der Corona-Pandemie machte sie sich öffentlich für eine allgemeine Impfpflicht stark. In der ZDF-Talkshow bei Markus Lanz zeigte sie sich vor einem Jahr offen für ein AfD-Verbotsverfahren. Ihr Standpunkt: Wenn genügend Beweise vorliegen, sollte man diesen Schritt auch gehen. Besonders viel Gegenwind kommt aus der Union allerdings wegen eines anderen Themas: Schwangerschaftsabbruch. Brosius-Gersdorf war in der letzten Legislaturperiode an einem Gutachten beteiligt, das im Auftrag der damaligen Bundesregierung mögliche Reformen des § 218 Strafgesetzbuch untersuchte, also die Strafbarkeit von Abtreibungen. Ihr Fazit: Der Abbruch sollte grundsätzlich entkriminalisiert werden. Für viele in der Union ist das ein rotes Tuch. Ohnehin gilt Brosius-Gersdorf unter CDU-CSUlern als zu links und zu liberal. Dennoch schaffte man es zumindest im Wahlausschuss noch, sich zusammenzuraufen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann appellierte darin noch im Sinne der Handlungsfähigkeit der Demokratie an die Unionsausschussmitglieder, für Brosius-Gersdorf zu stimmen. Wir kennen das Ergebnis. Letztendlich nahm der Wahlausschuss am Abend des 7. Juli im Bundestag tatsächlich alle 3 Vorschläge an. Erste Hürde also genommen.
Ja, aber am Morgen des 11. Juli kamen Meldungen rein, wonach die Union nun doch verhindern wollte, dass der Bundestag über die Berufung von Frau Brosius-Gersdorf an das Bundesverfassungsgericht abstimmt. In der Unionsfraktion wurde die Forderung, ihre Wahl zur Bundesverfassungsrichterin von der Tagesordnung des Bundestages abzusetzen, mit einem Plagiatsverdacht gegen sie begründet. Es geht um ihre Doktorarbeit. Die Union bezieht sich hierbei auf einen Beitrag des bekannten Plagiatsjägers Stefan Weber. Auf seiner Website spricht Weber von 23 sogenannten Verdachtsfällen auf Kollusion und Quellenplagiate, also auffälligen Textgleichheiten zwischen Brosius-Gersdorfs Dissertation und der später erschienenen Habilitation ihres Ehemanns Hubertus Gersdorf. Doch ein genauer Blick auf die Daten entkräftet den Vorwurf. Brosius Gersdorfs Dissertation stammt aus dem Jahr 1997. Die Habilitation ihres Mannes wurde erst 3 Jahre später veröffentlicht. Der Plagiatsvorwurf läuft damit ins Leere. Rein zeitlich ist es nicht plausibel, dass sie bei ihm abgeschrieben haben soll. Auch Weber selbst stellte auf der Plattform X klar, dass seine Untersuchung keineswegs einen Plagiatsvorwurf gegenüber Brosius Gersdorf enthält, anders als aus den Reihen der CDU suggeriert wurde. Der Plagiatsexperte Jochen Zenthöfer bestätigt diese Einschätzung. In der Fachwelt gilt die Faustregel, dass bei Textgleichheiten die ältere Arbeit als maßgeblich angesehen wird, in diesem Fall also die von Brosius Gersdorf selbst. Durchaus einleuchtend, wie ich finde.
Ja, schon. Nun, nach diesem irritierenden Move der Union folgten erwartungsgemäß Sondersitzungen bei SPD und Grünen, für welche die Bundestagssitzung unterbrochen wurde. Wenig später war klar, die Wahl der neuen Verfassungsrichterinnen und Richter wird auf Antrag von Union, SPD und Grünen nicht am Freitag stattfinden. Für SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese kein leichter Schritt. Es ist kein guter Tag für die Demokratie, erklärte er. Die SPD habe zu ihren Vorschlägen gestanden und Wiese schickte noch einen Seitenhieb hinterher. Bei solch heiklen Entscheidungen, so seine Erwartung, sollten künftig auch andere Rückgrat zeigen. Die ersten Risse in der schwarz-roten Koalition sind unverkennbar. Und wie konnte es zu diesem Eklat kommen? Der Politikwissenschaftler Johannes Warwick sieht in der geplatzten Wahl mehrere mögliche Lesarten. In einem Interview mit web.de spricht er zum einen von einem klassischen Betriebsunfall. Die Mehrheiten wurden falsch eingeschätzt oder die Fraktionen hatten ihren eigenen Laden schlicht nicht im Griff. In diesem Szenario läge die Verantwortung bei CDU-CSU-Fraktionschef Jens Spahn, der offenbar davon ausging, es gäbe eine sichere Mehrheit. Man könne das Ganze aber auch grundsätzlicher deuten, nämlich als Symptom eines tiefer liegenden Problems, eines politischen Systemversagens. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung scheint die politische Kultur zu erodieren. Selbst in so zentralen Fragen wie der Besetzung des höchsten Gerichts gelingt es der politischen Mitte kaum noch, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Generell mag diese Zustandsbeschreibung zutreffen, aber in diesem konkreten Fall halte ich die handwerklichen Fehler und persönlichen Eitelkeiten für doch deutlich plausibler.
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Seit vergangenem Jahr gibt's eine neue Regel im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die jetzt plötzlich richtig relevant wird. Wenn der Bundestag es nicht schafft, innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der Vorschlagsliste des Gerichts jemanden zu wählen, darf der Bundesrat übernehmen. Diese Frist endet Ende August, also genau dann, wenn der Bundestag in der Sommerpause ist. Gedacht war diese Regel eigentlich als Notbremse, um zu verhindern, dass extreme Fraktionen die Wahl blockieren. Doch jetzt ist es ausgerechnet der Streit zwischen Union und SPD über die Personalie Brosius Gersdorf, der eine Einigung verhindert hat. Und nun? Die Regel greift, aber sie zwingt den Bundesrat zu nichts. Im Gesetz heißt es nämlich, es kann die Wahl übernehmen, muss aber nicht. Wenn der Bundestag also noch rechtzeitig Bewegung signalisiert, könnte der Bundesrat auch einfach abwarten. Welche Szenarien stehen nun im Raum? Eine denkbare Option wäre, SPD und Union raufen sich während der Sommerpause doch noch zusammen. Möglich wäre, dass sie einfach an den Kandidierenden festhalten, die im Wahlausschuss bereits durchgewunken wurden. Denkbar ist aber auch, dass zumindest ein Teil der Namen noch einmal ausgetauscht wird. Die Wahl könnte dann in einer der ersten Sitzungen nach der Sommerpause stattfinden. Eine Sondersitzung während der Pause wäre theoretisch möglich, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Voraussetzung: Der Bundesrat hält so lange still und greift nicht in das Verfahren ein. Ein weiteres Szenario wäre, der Bundestag bleibt uneins und der Bundesrat übernimmt nach Ablauf der Frist am 22. August das Verfahren zur Nachfolge von Verfassungsrichter Josef Christ. Dessen Amtszeit endete nämlich schon im November 2024, aber das Plenum des Gerichts brachte erst am 22. Mai dieses Jahres Vorschläge für eine Nachfolge von Christ ein. Auf der Liste stand eben unter anderem Günther Spinner. Auch hier könnte es um denselben Kandidaten gehen. Man könnte sich unter den Ländern aber auch auf einen anderen Vorschlag einigen. Wir werden sehen, wie dieses unwürdige Polittheater weitergeht und die Entwicklungen weiterverfolgen.
Nach dem ersten Update und aufsehenerregenden Vorkommnissen im Deutschen Bundestag bleiben wir heute auch für unser zweites Update im Bundesparlament. Denn dort war es die Parlamentspräsidentin Julia Klöckner, die bereits vor einigen Wochen entschieden hatte, dass heuer anders als in den Jahren zuvor, keine Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude gehisst werden dürfe. Dies war in den letzten Jahren zum Berliner CSD, dem sogenannten Christopher Street Day, noch anders. Der CSD bzw. sein Name geht auf die Aufstände der queeren Community im Jahr 1969 in der Christopher Street in New York zurück. Die Veranstaltung steht heute für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung queerer Menschen und setzt sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und anderen queeren Menschen ein. Der Berliner CSD findet dieses Jahr am Samstag, den 26. Juli statt und heuer ohne symbolische Unterstützung vom Gebäude der Volksvertretung. Die Bundestagspräsidentin entschied, dass die Regenbogenflagge heuer lediglich am 7. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit gehisst wurde und nicht noch einmal zusätzlich Ende Juli zu sehen sein wird. Klöckner begründet dies vor allem damit, dass der Bundestag Neutralität wahren müsse. Ihr Wortlaut klingt jedoch dann gar nicht mehr so neutral und nüchtern, muss ich sagen. Zumindest nicht für weltoffene Ohren. Dem Nachrichtenportal von T-Online sagte die Politikerin, Zitat, wir sind der Deutsche Bundestag und bei uns weht eine Fahne. Schwarz-Rot-Gold. Zitat Ende.
Ich würde sagen, das klingt eher nationalistisch statt besonders neutral. Vielleicht ist das aber auch nur meine oder unsere bescheidene Einzelmeinung. Dass wir jedoch mit einer solchen Ansicht bei weitem nicht ganz alleine stehen, zeigen teils deutliche Reaktionen auch aus politischen Kreisen. Im Bundestag zeigten sich bei der nächsten Sitzung nach der umstrittenen Entscheidung beispielsweise Politiker der Grünen und Linken in bunten Pullovern, um ein stummes, aber deutliches Zeichen zu setzen. Selbst innerhalb der Partei gibt es kritische Stimmen. Sönke Siegmann, Chef des Verbands der Lesben und Schwulen in der CDU, meint, Klöckner stehe zu Recht unter Beschuss. Die Entscheidung wirke, als rücke der Bundestag von den Errungenschaften für Schwule und Lesben ab. Der Eindruck entstehe, dass das Parlament der Community den Rücken zudrehen könnte, so Siegmann. Auch der Vereinsvorstand des Berliner CSD e.V. kritisierte, wer die Teilnahme von queeren Netzwerkgruppen staatlicher Institutionen untersagt, kündigt stillschweigend den Konsens auf, dass Grundrechte sichtbar verteidigt gehören. Der Vereinsvorsitzende Thomas Hoffmann spielt mit dieser zuletzt zitierten Aussage mutmaßlich auf das Verbot an, das die Präsidentin unlängst zusätzlich erlassen hat. Dieses betrifft die Teilnahme von Angestellten der Bundestagsverwaltung am Berliner CSD. Diese dürfen nicht mehr als queeres Netzwerk teilnehmen. Jeder hat persönlich die Freiheit, Demonstrationen zu unterschiedlichsten politischen Anliegen zu besuchen, solange sie sich im Rahmen unserer Verfassung bewegen, aber nicht im Namen des gesamten Bundestages, erklärte Klöckner.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betonte hingegen die Notwendigkeit, gerade in diesen Zeiten auch Flagge zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er weist darauf hin, dass viele CSDs unter Schutzmaßnahmen stattfinden müssen. Die Bundestagspräsidentin wird jedoch nicht müde, ihre Haltung zu verteidigen. Und wie die unterschiedlichen Stimmen aus Politik und Gesellschaft ja bereits zeigen, hat sie damit aber eine kontroverse Debatte ausgelöst und unseres Erachtens einen notwendigen Tag der Vielfalt zum Politikum auf oberster Ebene gemacht. Und dies auch deshalb, da ihre, zumindest aus unserer Sicht, fragwürdige Entscheidung noch viel weiter geht. Es geht hier nicht mehr nur darum, was an sich schlimm genug wäre, öffentliche Sichtbarkeit zumindest symbolisch einzuschränken oder einzelnen Verwaltungsangestellten die Teilnahme am CSD in Berufsfunktion zu untersagen. Die Entscheidung betrifft auch das Innere des Parlamentsgebäudes, zu dem die Öffentlichkeit in der Regel ja nur begrenzt Zutritt hat. Abgeordnete mussten demnach Regenbogenflaggen in ihren internen Büros abhängen. In einzelnen Fällen soll sogar die Bundestagspolizei gerufen worden sein, offenbar zur Durchsetzung der Hausordnung. Eine Grünen-Abgeordnete sprach später von einer Jagd auf Regenbogenfahnen und die SPD nannte das Vorgehen überzogen. Nun ist die SPD ja bekanntermaßen auch Teil der Bundesregierung. Was sagt also die eigentlich zu all dem?
Bundeskanzler Merz sprang Klöckner fast erwartungsgemäß bei. Seine Wortwahl in der ARD-Talkshow Maischberger vom Dienstagabend, dem 1. Juli, war dann allerdings doch wieder eher befremdlich oder eben märztypisch. Er stellt klar, dass der Bundestag nun mal kein Zirkuszelt sei. Eine Aussage, die schnell zum viralen Zitat wurde, inklusive Gegenprotest. In Köln hisst ein lokaler Zirkus aus Solidarität die Regenbogenflagge über seinem eigenen Zelt. Motto, wenn nicht im Parlament, dann eben in der Manege. Doch so belustigend die Anekdoten einerseits wirken mögen, im Kern geht es um eine sehr ernste Frage und daher um viel mehr. Die Frage, die im Raum steht, ist, wo endet Neutralität und wo beginnt Haltung? Kann ein Parlament, das Menschenrechte vertritt, sich Symbolik in Anführungsstrichen verkneifen? Oder ist gerade das ein Zeichen von Rückschritt? In Zeiten, in denen queere Rechte weltweit unter Druck geraten, ist die Regenbogenflagge mehr als bunte Deko. Sie steht für Sichtbarkeit, Schutz und politische Anerkennung und gerade deshalb trifft ihre Abwesenheit einen Nerv. Dass diese Debatte in den Bundestag getragen wird, zeigt leider einmal mehr, auch Symbolpolitik ist echte Politik und manchmal sogar die heftigere. Vor allem, wenn sie mit Hausordnung und Polizei durchgesetzt wird. Ein neutraler Raum ist der Bundestag deshalb sicher nicht, sondern ein Ort, an dem entschieden wird, welche Sichtbarkeit als politisch zulässig gilt und welche nicht.
Und damit gehen wir rein in unser heutiges Kernthema. Im Mittelpunkt steht Jens Spahn, früherer Bundesgesundheitsminister, heute Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Wir starten mit den Hintergründen, warum Spahn aktuell so heftig in der Kritik steht und enorm unter Druck gerät. Während der Corona-Pandemie organisierte Spahn als Gesundheitsminister eine massive Beschaffung von Masken. Insgesamt rund 5,7 Milliarden Masken wurden bestellt, rund 6 Milliarden Euro. Allerdings wurden lediglich rund 2 Milliarden Masken tatsächlich verteilt. Viele verrotteten, mussten vernichtet werden oder wurden in soziale Einrichtungen wie Pflegeheime verschenkt, oft erst nachdem ihre Qualität angezweifelt wurde. Ein Sonderbericht von Margareta Sudhoff, beauftragt von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach, ergab, dass Spahn entgegen medizinischer und logistischer Empfehlungen exorbitant teure Verträge schloss, teilweise ohne Ausschreibung.
So erhielt beispielsweise der kleine lokale Logistikanbieter Fiege aus dem Münsterland, also der Heimatregion des früheren Ministers, einen lukrativen Vertrag, obwohl das zuständige Amt davor gewarnt hatte. Hinzu kommt, dass auch weit renommiertere bzw. in der Logistik solch gigantischer Mengen an Transportgütern geübtere Großunternehmen wie etwa die DB-Tochter Schenker oder DHL wohl Bereitschaft signalisiert haben, jedoch bei der Logistikvergabe leer ausgingen. Auch im Vorfeld der eigentlichen Beschaffung soll es zu recht fragwürdigen Praktiken gekommen sein. So erhielt etwa der Maskenhersteller Emix einen millionenschweren Auftrag zur Vorbereitung der Maskenbeschaffung. Und für die Kontaktanbahnung des Gesundheitsministeriums zu eben dieser Firma habe Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler und wohl eine Freundin der Strauß-Tochter Monika Hohlmeier, die von 1998 bis 2005 bayerische Kultusministerin gewesen ist, gemäß des Untersuchungsberichtes, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, eine satte Provision von, Achtung, 48,3 Millionen Euro. Für eine Kontaktherstellung.
Ja, sauber.
Das mache ich auch, dann gehe ich auch in die Telefonzentrale und kriege Kontakte.
Ja, diese paar Fakten, auch wenn sie schon Teil des Berichts sind, dem wir uns gleich genauer widmen, seien hier schon mal eingeworfen, da sie, wie wir glauben, leider deutlich vor Augen führen, dass da irgendetwas bei der Beschaffung der Corona-Masken absolut nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Einen solchen Verdacht hatte wohl auch Spahns Amtsnachfolger, der Ampelgesundheitsminister Karl Lauterbach. Denn er setzte Anfang 2024 die ehemalige Staatssekretärin Margareta Sudhoff offiziell als Gutachterin ein, um den gesamten Beschaffungsprozess im Gesundheitsministerium aufzuklären. Sudhoff sollte alle Akteure, Aufträge und interne Warnungen transparent analysieren, auch auf mögliche politische Einflussnahme. Der Bericht erschien in zwei Versionen. Zunächst stark geschwärzt und nun ungeschwärzt. Die ungeschwärzte Version gelangte erst Anfang Juli an die Öffentlichkeit. Der Untersuchungsbericht wurde in der geschwärzten Version zunächst dem Bundestagshaushaltsausschuss vorgelegt, der sich im Mai dieses Jahres in nicht öffentlicher Sitzung mit ihm befasste. Auf die sehr umfangreichen, teilweise seitenweisen Schwärzungen der ersten Fassung, die zunächst nicht öffentlich wurde, angesprochen, berief sich das Bundesgesundheitsministerium unter Nina Wagen auf schutzwürdige Interessen Dritter, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, gewahrt werden müssten. Kurz, aus Datenschutzgründen konnte der Bericht nicht vollständig im Klartext weitergegeben werden. Gemäß dem Auftrag, den Frau Sudhoff und ihre Kolleginnen hier aber hatten, der ausdrücklich auch das Stichwort Transparenz enthielt, erscheint diese Begründung nur mäßig glaubwürdig.
Schlussendlich kam ja auch heraus, dass es bei den geschwärzten Stellen eben nicht nur, genauer gesagt, an eher wenigen Stellen tatsächlich um schutzwürdige personenbezogene Daten ging. Der Verdacht, dass die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen, die genau wie Jens Spahn CDU-Mitglied ist, ihren Vorvorgänger also womöglich nur schützen wollte, liegt recht nahe. Die ungeschwärzte Version des Sudhoff-Berichts wurde schließlich durch Frag den Staat veröffentlicht, nachdem sie auf anderem Weg an die Redaktion gelangt war. Die Plattform stellte den Bericht am 1. Juli 2025 online als Teil ihrer Initiative für Transparenz staatlicher Entscheidungen während der Pandemie. Das sorgt für erheblichen öffentlichen Druck und trug dazu bei, dass die Debatte um Spahns Rolle neu aufflammte. Auch wir wollen an dieser Stelle zur Transparenz beitragen und verlinken euch beide Versionen der Berichte in den Shownotes. Das Tauziehen um den Sudhoff-Bericht zeigt jedenfalls, es geht weniger um Maskendeals als um politische Verantwortlichkeit. Spahn wird vorgeworfen, privatwirtschaftlichen Interessen den Vorzug gegeben und somit Kompetenzen im Gesundheitsministerium missbraucht zu haben, durch personengebundene Entscheidungen, die Milliarden kosteten. Das Vertrauen in öffentliche Entscheidungen und den Umgang mit Steuergeldern hängt von transparenter Aufklärung ab.
Ja, und genau dieser letzte Satz leitet uns nun ideal in das vertiefende inhaltliche Kapitel zu eben jenem Untersuchungsbericht von Margareta Sudhoff über. Da das Papier ganze 170 Seiten stark ist, werden wir aber im Rahmen dieses Podcasts nur einige Aspekte herausgreifen können. Wir wollen uns vorrangig auf solche fokussieren, die unseres Erachtens für den Gesamtzusammenhang besonders bedeutsam sind und die eventuell auch für Konsequenzen sorgen könnten, die das Vorgehen für Jens Spahn möglicherweise noch haben kann. Spahn selbst hatte zuletzt betont, dass es 2020 doch wirklich um eine sehr krisenhafte Lage ging und dass man da von einem verantwortlichen Minister doch auch wirklich erwarten könne, dass er sich da auch persönlich voll reinwerfe. So zumindest zitiert ihn vor wenigen Tagen die Journalistin Anne Will in ihrem Politik-Podcast, der euch an dieser Stelle empfohlen sei. Klingt ein bisschen so, als wollte er sich als guter Krisenmanager hinstellen. Doch ist er das wirklich? Lief hier wirklich alles so selbstverständlich und sauber? Sehen wir mal nach.
Bemerkenswert, Frau Sudhoff zieht gleich zu Beginn auf Seite 6 des Berichts ein ernüchterndes Fazit. Zitat: Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber, wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wird. Zitat Ende. Ein Anfang mit Wumms, wie Olaf Scholz wahrscheinlich sagen würde. Gemeint ist, Spahn agierte nicht im Sinne eines gut abgestimmten Verwaltungshandelns, sondern setzte sich über Fachabteilungen hinweg, mischte sich tief in die Beschaffungsvorgänge ein und das mit Konsequenzen in Milliardenhöhe. Einer der schärfsten Kritikpunkte: Von Milliarden Euro, die für Schutzmasken ausgegeben wurden, war der überwiegende Teil ohne Nutzen für die Pandemiebekämpfung und damit ohne gesundheitspolitischen Wert. Konkret, nur rund ein Drittel der Masken wurde überhaupt verteilt, der Rest musste vernichtet werden oder wurde nie verwendet. Spahn wird dabei nicht nur schlechtes Management vorgeworfen, sondern ein bewusster Bruch mit bestehender Kompetenzverteilung innerhalb der Bundesverwaltung. Er habe etwa zentrale Stellen wie das Beschaffungsamt des Innenministeriums, das im Übrigen eigentlich für Großbeschaffungen der Bundesrepublik zuständig ist, oder das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr umgangen, obwohl diese im Krisenstab fest eingebunden waren. Hier liegt also schon der Verdacht nahe, dass es mehr um das Team Ich, um Frau Sudhoff hier noch einmal direkt zu zitieren, als um schnelle und wirkungsvolle Hilfe für ein Land in der Krise gegangen sein könnte.
Den Fall um das lokale Logistikunternehmen Fiege haben wir vorhin bereits angesprochen. Auf Seite 11 des Berichts ist zusätzlich zu unseren Ausführungen von vorhin noch zu lesen, dass die Vergabe an Fiege lediglich auf mündlicher Basis erfolgte. Weiter heißt es, Zitat: Im Nachgang versuchte das BMG, die förmliche Beauftragung der Firma Fiege an die Beschaffungsbehörden zu delegieren, die das aber ablehnten. Zitat Ende. Und weiter Zitat. Die bundesinterne Kritik am Open-House-Verfahren und an der Logistikbeauftragung Fiege wurde nicht als Red Flags betrachtet. Die Chance einer Korrektur oder wenigstens Teilkorrektur der getroffenen Entscheidungen blieb ungenutzt. Das Fazit auch dieser Komponente ist also ernüchternd. Wieder Zitat Frau Sudhoff. Die schlichten oder widersprüchlichen Vertragswerke, wie etwa die Beauftragung der Firma Fiege mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden Euro auf wenigen Seiten und ohne konkrete Leistungsbeschreibung, beschäftigen den Bund bis heute. Zitat Ende. Fiege ist im Übrigen wohl nicht das einzige Unternehmen, mit dem Verträge dieser Dimension und Tragweite nur mündlich geschlossen wurden.
Auch den Schweizer Maskenhersteller Emix hatten wir vorhin bereits angesprochen. Die ungeschwärzten Stellen des Berichts legen nun aber auch zu diesem noch einmal Brisantes offen. Das Schweizer Unternehmen Emix profitierte von der Corona-Pandemie demnach wie kaum eine andere Firma. Zwei Jungunternehmer kauften in der Krise Masken in China und verkauften sie zu verhältnismäßig hohen Preisen ans Bundesgesundheitsministerium, ebenso wie an Ministerien in Bayern und NRW. Mehrere Bestellungen wurden aufgegeben. Der Preis für jede FFP2-Maske lag dabei im Schnitt bei 5,58 Euro. Manchmal sollen es aber sogar knapp 7 Euro gewesen sein. Während die Schweiz inzwischen Ermittlungen wegen Wuchers gegen Emix eingeleitet hat, haben diese extremen Einzelpreise in Deutschland bislang keine juristischen Folgen. Vielleicht auch, weil ein Vergleich, den das BMG mit der Schweizer Firma schloss, bisher geheim gehalten werden konnte. Denn mindestens für Außenstehende wirft dieser Vergleich, der im Bericht von Frau Sudhoff als Klarstellungsvereinbarung bezeichnet wird, Fragen auf. Gegenstand dieser Klarstellungsvereinbarung waren laut Bericht 5 zwischen dem BMG und der Firma Emix geschlossene Verträge aus März und April 2020. Da lag offenbar dann doch was Schriftliches vor, ne? Vertragsgegenstand waren einmal Handschuhe, FFP2-Masken und OP-Masken. Bei der Abwicklung dieser Verträge sei es zu Mängeln bei den Masken gekommen. In Bezug auf Sachmängel heißt es, dass das BMG aufgrund der durch den TÜV Nord durchgeführten Maskenfunktionsprüfung 48% der FFP und 40% der OP-Masken als mangelhaft einstufte. Die Firma Emix hielt die TÜV-Prüfung aus Deutschland für zu streng und die gezogenen Stichproben für nicht repräsentativ. Seitens des Unternehmens wurden lediglich Mängel bei 20% der FFP2 und bei 32% der OP-Masken eingeräumt. Und tatsächlich gibt das BMG in der Klarstellungsvereinbarung die eigene TÜV-gestützte Position auf, erkennt die geringeren Emix-Standards für die Mängelfreiheit an und akzeptiert also, dass nur 20 bzw. 32 statt 40 bzw. 48% der Lieferungen mangelhaft waren. Als wäre das allein noch nicht skandalös genug, wird durch den Sudhoff-Bericht noch ein weiteres Detail enttarnt. Der Vergleichstext stellt klar, dass die Firma Emix nicht unter Bezugnahme auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von Vergabeverfahren ausgeschlossen werde. Dies wäre nach den dargelegten Ergebnissen möglich gewesen, davon wurde aber augenscheinlich Abstand genommen.
Ja, und nicht nur davon. Gehen wir noch einmal kurz zurück zur Firma Fiege, dem vorhin kurz erwähnten lokalen Logistikunternehmen aus dem Münsterland, mit dem laut Sonderbericht von Frau Sudhoff lediglich mündliche Absprachen statt schriftlicher Vereinbarungen getroffen wurden. Offenbar nahm das BMG im Fall dieser Firma also auch von, wie man meinen möchte, auf Ministeriumsebene üblichen Verschriftlichungen Abstand. Hier merkte man zwar irgendwann scheinbar, dass einem das später mal auf die Füße fallen könnte, aber hatte natürlich auch für dieses Mündlichkeitsproblem eine nachträgliche Lösung. Das Ministerium beauftragte im Nachhinein die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY Ernst & Young mit der nachträglichen Dokumentation, also der Rekonstruktion und Erstellung von Vergabevermerken, nur eben teils Monate später.
Schon geil.
Ja, die rechtliche Bewertung auch dieses Vorgehens ist heikel, insbesondere da viele dieser Vermerke bis heute angefochten werden, mit einem geschätzten Klagerisiko von über 2,3 Milliarden Euro. Laut Bericht versteht sich dieser Wert ohne Kosten und Zinsen. Es scheint also, als wollte man retten, was nicht mehr zu retten war. Augenscheinlich sind wirklich Millionen Steuergelder hier im wahrsten Sinne des Wortes vernichtet worden. Aber ist all das nun politisch relevant? Unseres Erachtens und der aufkommenden Debatte nach zu urteilen, durchaus. Denn das Geld, mit dem all diese gigantischen Summen aufgebracht worden sind, ist natürlich auch Steuergeld. Und auch wenn der Bericht zwar keine direkte strafrechtliche Bewertung aufstellt, das ist Aufgabe der Justiz, so legt er offen, dass Spahns persönliches Eingreifen vielfach gegen institutionelle Empfehlungen stand. Und das könnte Konsequenzen nach sich ziehen. Sei es haushaltspolitisch, durch einen Untersuchungsausschuss oder durch politischen Druck innerhalb der CDU. Genau um diese möglichen Konsequenzen soll es nun noch gehen.
Nach all den, man muss es fast sagen, skandalösen Vorkommnissen rund um die Maskenbeschaffung zur Anfangszeit der Pandemie und damit auch um die Person von Ex-Minister Spahn, ist es wenig verwunderlich, dass natürlich auch Rufe nach Konsequenzen laut werden. Doch welche konkret könnte es nach sich ziehen? Die Opposition und allen voran Grüne und Linke fordert lautstark die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Maskenaffäre. Linken-Fraktionschefin Heidi Reicheneck warnt, Zitat, dieser Skandal beschädigt das öffentliche Vertrauen in die Politik massiv. Das Mindeste ist ein Untersuchungsausschuss. Für parlamentarische Untersuchungen zu strittigen Vorgängen gibt es neben dem U-Ausschuss aber auch noch eine andere Möglichkeit. Die sogenannte Enquete-Kommission. Enquete kommt aus dem Französischen und bedeutet Untersuchung oder Befragung. Eine Enquete-Kommission besteht aus Abgeordneten und externen Sachverständigen. Sie ist ein vom Bundestag eingesetztes Gremium, welches komplexe gesellschaftliche, technische oder politische Themen grundlegend und interdisziplinär untersucht. Diese Kommission dient zur Vorbereitung politischer Entscheidungen, hat aber keine rechtliche Ermittlungsbefugnis. Genau das unterscheidet sie zentral von einem Untersuchungsausschuss.
Eine solche Corona-Enquete-Kommission ist am vergangenen Donnerstag auch vom Bundestag beschlossen worden und soll unter dem Titel Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse im September ihre Arbeit aufnehmen. Somit ist diese Kommission die erste unmittelbare Folge auf das Bekanntgewordene, könnte man sagen. Zwar nennt der grüne Gesundheitspolitiker Janusz Dahmen die Enquete-Kommission einen längst überfälligen Schritt, sie gehe ihm und Teilen der Linken jedoch noch nicht weit genug. Warum? Weil ein U-Ausschuss, anders als die Kommission, eben sehr wohl eine rechtliche Ermittlungsbefugnis hat und nur ein Untersuchungsausschuss beispielsweise Zeugen unter Eid vernehmen und vollständige Akteneinsicht verlangen kann. Dahmen ist daher der Ansicht, dass speziell das Thema der Maskenaffäre sich nicht allein im Rahmen der Enquete-Kommission aufarbeiten lasse. Dafür brauche es ein schärferes Instrument. Und auch wenn die Linken dies ähnlich sehen, wie aus der Forderung von Heidi Reicheneck ja deutlich wurde, konkretisiert ihr Parteikollege Atesh Göpina, dass man niemals einen Untersuchungsausschuss mit den Stimmen der AfD durchsetzen werde. Man sieht also auch hier wieder, die AfD könnte künftig erneut zum Zünglein an der Waage werden.
Ja, und die SPD will lieber auf ein Fachgespräch im Haushaltsausschuss setzen, um Schadensbegrenzung zu betreiben und lehnt derzeit einen U-Ausschuss ab. Egal, ob es gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem Untersuchungsausschuss kommt oder nicht, auch wenn sich Spahn selbst bisher sehr gelassen gibt und Versachlichung anmahnt, sein Posten als Fraktionsvorsitzender dürfte dennoch zur Debatte stehen. Der Berliner Tagesspiegel schrieb jüngst, Spahn sei nun auf Bewährung und müsse sich als Führungspersönlichkeit bewähren, nicht zuletzt, nachdem er bereits durch die gescheiterte Richterwahl unter Druck geraten war. Und obwohl die eigene CDU-CSU-Fraktion ihm derzeit Rückendeckung gibt, könnte ein eskalierender oder skandalartiger U-Ausschuss langfristig das Vertrauen erschüttern. Vermutlich auch deshalb dürfte Spahn an einem Untersuchungsausschuss kein Interesse haben. Doch es steht bisher eher auf wackeligen Füßen, ob der Ex-Minister mit nur diesem blauen Bewährungsauge am Ende davonkommt. Denn wenn die SPD noch umfällt und einen Untersuchungsausschuss doch noch unterstützen würde, könnte dieser beschlossene Sache sein, mit weitreichendem politischem Effekt. Doch auch jetzt schon stellt sich die Frage, ist sein Fraktionsvorsitz noch unantastbar? Solange die Union dicht hält, bleibt er auf Kurs. Aber ein neuer öffentlicher Skandal könnte schnell zum Richtungswechsel führen. Näher erklärt.
Wie bereits im ersten Update angekündigt, wollen wir uns in unserem heutigen Näher erklärt etwas ausführlicher mit der Wahl von BundesverfassungsrichterInnen befassen. Vielleicht ist es in dem Kontext aber ganz sinnvoll, mit der Frage zu beginnen, was das Bundesverfassungsgericht, wo die gewählten Richterinnen und Richter dann sitzen und arbeiten, eigentlich macht. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste deutsche Gericht und kann sehr weitreichende Entscheidungen treffen. Laut Bundesverfassungsgerichtsgesetz entscheidet es zum Beispiel darüber, ob Grundrechte aberkannt werden, ob Parteien verfassungswidrig sind, ob eine Bundestagswahl gültig war oder auch, ob Abgeordnete ihr Amt verlieren. Außerdem klärt es Verfassungsbeschwerden, Streitigkeiten über die Auslegung des Grundgesetzes und wer bei welchem Thema den Hut aufhat, Bund oder Länder. Auch die Vereinbarkeit von deutschem Recht mit europäischem oder internationalem Recht kann das Gericht überprüfen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Kurz gesagt, höher geht's in Deutschland nicht. Um Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts anzufechten, können Rechtsangelegenheiten je nach Thema aber vor internationale Gerichte gebracht werden, wie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Am Bundesverfassungsgericht, das in Karlsruhe sitzt, arbeiten insgesamt 16 Richterinnen und Richter. Sie teilen sich in zwei Senate mit jeweils 8 Richterinnen und Richtern auf.
Wer Richterin oder Richter am Bundesverfassungsgericht werden will, muss folgende Voraussetzungen mitbringen, ebenfalls festgelegt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Erstens, man muss mindestens 40 Jahre alt sein. Zweitens, das passive Wahlrecht zum Bundestag besitzen, also selbst wählbar sein. Und drittens, mindestens 3 Jahre an einem der obersten Gerichtshöfe des Bundes gearbeitet haben, zum Beispiel am Bundesgerichtshof oder Bundesverwaltungsgericht. Außerdem müssen in beiden Senaten des Gerichts jeweils mindestens 3 Richterinnen oder Richter direkt von einem der obersten Bundesgerichte kommen. Und es gibt klare Trennlinien zur Politik. Wer VerfassungsrichterInnen werden will, darf nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung oder eines entsprechenden Landesorgans sein. Und auch eine aktive Lehrtätigkeit ist mit dem Amt nicht vereinbar. Wer gewählt wird, muss also den Lehrstuhl an den Nagel hängen. Wer wählt die Richter am Bundesverfassungsgericht? Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Durch diese Form der Wahl, insbesondere durch vom Volk gewählte Gremien, erhalten sie ihre demokratische Legitimation. Derzeit liegt der Ball beim Bundestag. Die Vorschläge für die Wahl kommen dabei nicht einfach aus dem Plenum, sondern aus einem speziellen Wahlausschuss, einem Gremium mit 12 Mitgliedern, das vom Bundestag gewählt wird. CDU, CSU und SPD wechseln sich traditionell mit dem Vorschlagsrecht ab. Allerdings hat schon vor vielen Jahren die SPD ihr Vorschlagsrecht auch mal an die Grünen abgetreten, die Union ihres an die FDP. Die Linke und die AfD blieben bisher außen vor. Damit ein Vorschlag aus dem Ausschuss tatsächlich auf die große Bühne kommt, braucht er mindestens 8 Stimmen. Der Ausschuss arbeitet also so lange, bis für alle offenen Stellen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gefunden wurden. Klappt das innerhalb der gesetzlichen Frist nicht, gibt's eine besondere Regelung. Dann soll das älteste Mitglied des Ausschusses Vorschläge direkt beim Bundesverfassungsgericht einholen. Eine Pflicht, diese auch zu übernehmen, besteht aber nicht. In der aktuellen Runde hat die Union genau das getan. Ihr Kandidat basiert auf einem Vorschlag des Gerichts selbst. Und wenn der Bundestag es trotz allem nicht schafft, innerhalb von 3 Monaten jemanden zu wählen, dann springt laut Gesetz der Bundesrat ein und darf die Wahl übernehmen. Aktuell tickt genau diese Frist.
Ja, welche Mehrheit ist bei der Richterwahl nötig? Sowohl im Wahlausschuss als auch später im Bundestagsplenum gilt, ohne 2/3 Mehrheit läuft nichts. Dieses hohe Quorum ist kein Zufall, sondern ein zentrales Merkmal der deutschen Richterwahl. Es zwingt die politischen Lager dazu, sich zusammenzuraufen, auch über Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg. Kandidatinnen und Kandidaten sollen nur dann ins höchste Gericht einziehen, wenn sie breit getragen werden. Das soll verhindern, dass extrem polarisierende Persönlichkeiten das Vertrauen in die Justiz untergraben. Die Amtszeit am Bundesverfassungsgericht ist klar geregelt. Sie beträgt laut Bundesverfassungsgerichtsgesetz 12 Jahre. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Spätestens mit dem Ende des Monats, in dem eine Richterin oder ein Richter 68 Jahre alt wird, ist Schluss. Allerdings, wenn bis dahin noch keine Nachfolge gewählt und ernannt wurde, bleibt die betreffende Person im Amt. Und zwar so lange, bis die Lücke offiziell geschlossen ist. Wer früher aufhören will, kann jederzeit seine Entlassung beantragen. In dem Fall muss der Bundespräsident dem Wunsch nachkommen. Für die Ernennung eines Nachfolgers hat die zuständige Parlamentskammer eigentlich nicht viel Zeit. Nach Bundesverfassungsgerichtsgesetz sollen neue Richterinnen und Richter frühestens 3 Monate vor Ablauf der Amtszeit ihrer Vorgänger oder, wenn der Bundestag in dieser Zeit aufgelöst ist, innerhalb 1 Monats nach dem 1. Zusammentritt des Bundestags gewählt werden. Bei vorzeitigem Ausscheiden ist sogar nur 1 Monat Zeit.
Kommen wir zu unserem heutigen Fazit oder zum Senf auf die Masken. Ich denke, man kann Folgendes durchaus festhalten. Der ausführliche und aussagekräftige Suthoff-Bericht lässt wenig Zweifel. Spahn trug als damaliger Gesundheitsminister eine erhebliche Verantwortung für das organisatorische Chaos und die massiven finanziellen Risiken rund um die Maskenbeschaffung in der Pandemie. Er entschied eigenmächtig, zentrale Beschaffungsvorgänge in sein Haus auszuziehen, obwohl die dafür nötige Erfahrung und Struktur im Ministerium gar nicht vorhanden waren. Statt auf bewährte Vergabeverfahren oder erfahrene Behörden zu setzen, wurden im Hauruck-Verfahren Open-House-Modelle durchgedrückt, die rechtlich wackelig waren und zu völlig überhöhten Preisen führten. Die Folge? Unklare Vertragslagen, mangelhafte Lieferungen, Rücktritte von Verträgen, Klagen in Milliardenhöhe und also horrende Steuerverschwendung. Geführt hat all das zu einer völlig entgrenzten Preisentwicklung bei Masken, die später für ein Zehntel des damaligen Preises zu haben waren.
Hinzu kamen fragwürdige Vergaben und eine chaotische Nachdokumentation durch externe Beratungsfirmen, samt ausgelagerter Verantwortung und kaum nachvollziehbarer Entscheidungswege. Gleichzeitig muss man anerkennen, die Pandemie war eine Ausnahmesituation. Viele handelten unter enormem Druck. Dass Fehler passieren, ist verständlich und menschlich. Entscheidend ist aber, wie damit umgegangen wird. Und genau hier liegt unseres Erachtens das Problem. Jens Spahn hat bis heute keine politische oder persönliche Verantwortung übernommen. Auch der Suthoff-Bericht stellt klar, dass die kritischen Punkte nicht bloß Folge eines Betriebsunfalls waren, sondern Ergebnis bewusster Entscheidungen und gravierender Fehleinschätzungen.
Sind also alle Anschuldigungen gegen Spahn gerechtfertigt? Nicht alle. Von persönlicher Bereicherung oder kriminellem Verhalten ist im Bericht keine Rede. Aber die Kritik an seiner politischen Führung, an seinem Krisenmanagement und seinem Umgang mit Verantwortung ist eindeutig nachvollziehbar und in weiten Teilen gerechtfertigt. Eine Frage, über die in dem Kontext aktuell ebenfalls debattiert wird, muss Jens Spahn aufgrund seiner Performance im Zuge der Maskenaffäre als Unionsfraktionschef zurücktreten? Rein juristisch wohl nein. Politisch und moralisch wäre ein Rücktritt oder zumindest eine klare öffentliche Aufarbeitung aber mehr als überfällig. Wer in einer Krise Milliarden an Steuergeld verbrät, Verfahren schleifen lässt und am Ende nur mit den Schultern zuckt, hat im politischen Spitzenamt für uns nichts zu suchen. Oder um es mit Blick auf die Demokratie zu sagen, Verantwortung endet nicht mit dem Amt, sie beginnt dort.
Ja, nur leider gab es auch schon in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Fälle, Stichwort Scheuermaut, und was passiert ist, wissen wir ja. Deshalb bin ich sehr skeptisch, dass gerade Jens Spahn Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen wird.
Zu Recht wahrscheinlich.
Naja, wir ziehen jedenfalls einen Schlussstrich unter die heutige Folge und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Lasst uns bis dahin gerne ein paar Kommentare und Bewertungen da und aktiviert die Glocke, wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Einschalten und einen guten Wochenstart wünschen wir euch. Macht es gut und bis bald.
Ciao, ciao.